Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von planetwissen.de heißt es, Insubordination ist eine vorsätzliche Handlung der Auflehnung, des Ungehorsams oder der Weigerung, den Anweisungen, Befehlen oder der Autorität eines Vorgesetzten oder Arbeitgebers in einem beruflichen oder arbeitsbezogenen Kontext zu folgen. Sie liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die Anweisungen seines Arbeitgebers anerkennt und versteht, sich jedoch weigert, den Befehl auszuführen, entweder ausdrücklich oder durch Nichterfüllung. Nach den Richtlinien der Society for Human Resources Management sind vor Insubordination in der Regel drei Voraussetzungen erfüllt. Der Arbeitgeber erteilt den Befehl, der Arbeitnehmer nimmt den Befehl zur Kenntnis, der Arbeitnehmer weigert sich, den Befehl auszuführen. Insubordination kann in Form von Handlungen, Worten oder Einstellungen zum Ausdruck kommen, die einen Mangel an Respekt oder Gehorsam zeigen und möglicherweise zu Disziplinarmaßnahmen, anderen Konsequenzen oder sogar zur Kündigung führen können. Die Toleranzgrenze für Ungehorsam hängt von der Schwere der Situation und davon ab, ob der Arbeitnehmer das Verhalten wiederholt. Eine einmalige stille Weigerung, etwas zu tun, wird wahrscheinlich akzeptiert, während wiederholte lautstarke Weigerungen zu einer Bestrafung führen. Geschwister, dieser Bericht zeigt uns, dass wahrscheinlich bei einer Weigerung eines Befehls Akzeptanz gegeben werden kann. Und spätestens bei wiederholt lautstarken Weigerungen kann es zu einer Bestrafung führen. Und der heutige Bibelabschnitt befasst sich mit der erneuten Eindringlichkeit, die Leute zu warnen, bevor sie endgültig verloren gehen. Doch bevor wir wieder in den Predigtext einsteigen, lasst uns kurz besprechen, wo wir uns gerade befinden. Das letzte Mal haben wir den Auftakt der sechsten Posaune gesehen, wo die vier Engel losgebunden wurden und mit ihrem Herr ein Drittel der Menschen getötet haben. Und wir haben gesagt, das befindet sich zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Daraufhin haben die übrigen Menschen keine Buße getan, wozu die Plage dafür eigentlich gedacht wäre. Und so wie zwischen des sechsten und siebten Sieges eine doppelte Vision eingefügt wurde, die Versiegelung der 144.000 und der Blick auf die große Schar vor Gottes Thron, so wird auch hier zwischen dem Ertönen der sechsten und siebten Posaune eine doppelte Vision eingefügt. Bei den eingefügten Visionen zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel ist die Sicherheit der Gemeinde während der Trübsal als auch im endgültigen Zustand aufgezeigt worden und klärt unmissverständlich auf, dass Christen eine sichere Festung haben, sowohl in Krisenzeiten als auch im Finale. Und bei den eingeführten Visionen zwischen der sechsten und siebten Posaune erfahren wir, dass unangenehme Wahrheiten für die Gottlosen ausgesprochen werden müssen, da das Ende und der Sieg Christi im voranschreitenden Takt ist und den Triumph über die Ungläubigen deklariert. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. Betrachten wir nun gemeinsam die erste der Visionen an, und zwar Offenbarung Kapitel 10, die Verse 1 bis 11, wo wir lesen. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Ihr Lieben, die Verse 1 bis 2 befassen sich mit dem starken Engel und der Einführung des offenen Büchleins. In Vers 1 beschreibt uns Johannes, dass er einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen gesehen hat. Wir sehen einmal, dass es sich um einen Engel Gottes handelt, denn der Ort, von wo er auftaucht, ist der Himmel. Bei der vorhergehenden Predigt konnten wir feststellen, dass im Gegensatz zu diesem herabsteigenden Engel die vier Engel losgebunden wurden, die dämonische Geister sind. Des Weiteren sehen wir hier, dass er mit einer Wolke bekleidet war und ein Regenbogen war auf sein Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Was auch immer deswegen in der Diskussion vorkommt, ist, dass manche diesen starken Engel mit dem Herrn Jesus Christus gleichsetzen. Aber diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit, obwohl diese Beschreibung der in Offenbarung Kapitel 1, Vers 16 mit dem Herrn ähnelt. Lasst uns jetzt die Gründe anschauen, warum dieser Engel nicht der Herr Jesus Christus ist. Zunächst einmal ist das griechische Wort Allos, das mit ein anderer, also ein anderer starker Engel übersetzt wird. Ein Wort, das ein anderer derselben Art bedeutet. Er ist nur ein weiterer starker Engel wie der, den wir bereits in Kapitel 5, Vers 2 kennengelernt haben. Da hat es so geheißen: Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Man beachte, dass in Kapitel 5 der starke Engel im Kontrast zu dem geschlachteten Lamm steht. Wir haben also hier in unserem Text einen weiteren starken Engel, der im Kontrast zu dem geschlachteten Lamm steht. Und Christus hat niemanden sonst in seiner Kategorie, denn er ist einzigartig. Er ist der Schöpfer und der Ungeschaffene, aber alle Engel sind geschaffen. Daher kann es sich nicht um Christus handeln. Ein weiterer Grund, warum es sich nicht um Christus handelt, ist, dass die zweite Person der Dreifaltigkeit bei sich selbst schwören würde, wie Gott es oft tut, und nicht in der dritten Person schwören würde, wie es diese Person in Vers 6 tut. Die Ähnlichkeit, die wir also vor uns haben, liegt darin, dass dieser starke Engel der besondere Vertreter Jesu ist. Er hat eine von Christus übertragene Autorität, sodass er etwas von der Herrlichkeit dessen widerspiegelt, den er vertritt. Dass er also mit einer Wolke bekleidet ist, ist das Zeichen der göttlichen Gegenwart, so wie es in 2. Mose Kapitel 13, Vers 31 dargestellt wird, wo der Herr vor ihnen mit einer Wolkensäule gezogen ist. Zudem erinnert der Regenbogen an das Zeichen des Bundes und der Liebe. Das Antlitz dieses Engels hat ähnlich wie das von Mose das unaussprechliche Licht eingefangen, das sonnengleich das Licht der Gegenwart Christi ist. Dass die Füße wie Feuersäulen waren und die Erde betreten, weisen auf die starke Kraft der Reinigung und des Gerichts. Und was macht dieser starke Engel? Er hat ein offenes Büchlein. Und nicht, dass wir das mit dem Buch und deren 7 Siegeln verwechseln, denn es fallen uns Gegensätze auf. Die andere Schriftrolle, die das geschlachtete Lamm, also der Herr Jesus Christus, geöffnet hat, war versiegelt und niemand war würdig befunden, es zu öffnen, außer dem geschlachteten Lamm. Doch das Buch, das vor uns liegt, ist bereits offen. Und das Buch in Offenbarung Kapitel 10 wird als kleine Schriftrolle oder als Büchlein bezeichnet. Was wir noch feststellen können, ist, dass das Buch mit den 7 Siegeln auf die verborgenen Quellen und die zukünftigen Ereignisse des Herrn hingewiesen haben. Dagegen erhält das Büchlein keine geheimnisvollen Szenen, sondern alles ist offen. Nicht, dass es uns entgeht, denn es wird ja auch als offenes Büchlein betitelt. Und das Buch mit den 7 Siegeln war vergleichsweise groß und voller Schrift, da alle Visionen der kommenden Geschichte groß waren. Dieses Büchlein ist klein und enthält das, was alle begreifen können. Zusammengefasst verbieten diese Überlegungen die Vorstellung, dass das Büchlein eine kurze Wiederholung dessen ist, was im versiegelten Buch gestanden ist. In Wahrheit repräsentiert es also Gottes Weissagung in einer verkehrten Welt. Unser erster Anwendungspunkt für heute lautet daher: Das offene Büchlein hebt Gottes Wort hervor. Das kleine Buch bzw. das offene Büchlein ist Gottes Wort. Charles C. Ellicott drückt es markant aus, wenn er schreibt: Das kleine offene Buch ist das Evangelium, das das Schwert des Geistes ist, die Waffe der Kirche, das Wort Gottes, das allen offen steht und nur denen verborgen ist, die der Gott dieser Weltzeit verblendet hat. Die gefallenen Mächte mögen den Schlüssel tragen und dunkle Wolken verwirrender Gedanken und unwürdiger Lehren freisetzen. Die Vorhöfe der Kirche mögen verfinstert sein, aber für die Aufrichtigen geht in der Finsternis ein Licht auf und Gottes Wort ist mit neuem Licht und neuer Kraft über die Verwirrungen und die Finsternis der Zeit aufgegangen. Das erste ist das Buch vom Vorlauf dieser Welt. Das letzte ist das Buch des Lebens. Zwischen diesen beiden steht ein weiteres Buch, das die Verbindung zwischen den beiden anderen herstellt. Das immer offene Buch der Verheißungen Gottes und das Zeugnis von Gottes Gerechtigkeit und Macht. Und schauen wir, in welchem Kontext es kommt. Es kommt vor der abschließenden Phase der zweiten Wiederkunft Christi und will eine eindringliche Wichtigkeit des Evangeliums unterstreichen. Leute, nur das Evangelium rettet, und in keinem anderen ist das Heil zu finden als in dem Herrn Jesus Christus. Das wurde nicht nur zu Beginn der Gemeindezeit propagiert, sondern ist noch immer eine aktuelle Angelegenheit. Und gerade in diesen Zeiten, wo die Verführung stark präsent ist, ist es wichtiger denn je, eine klare Orientierung zu haben und sich nicht von den Lehren der Dämonen verschlingen zu lassen. Deswegen ist das Evangelium die einzige Möglichkeit, Licht in die Finsternis zu bringen. Verpassen wir das Licht, das in Anbetracht der Turbulenzen der starke Engel diese Sache verdeutlicht, bevor die 7. Posaune ertönt, wo der Zug dann abgefahren ist. Egal wie dunkel es ausschaut, egal ob es kurz vor 12 ist, Gottes Wort muss ins Rampenlicht gerückt werden. Dies hat sowohl für den Gläubigen als auch für den Ungläubigen eine signifikante Rolle. Denn der Gläubige soll sich aufgrund dessen noch mehr an Gottes Wort fixieren, damit er nicht von dem stürmerischen Orkan der Finsternis durcheinander gebracht wird. Die Zuversicht, die er bei seiner Bekehrung hatte, soll weiter der essentielle Bestandteil seines Lebens sein, bevor der Herr bei seiner Wiederkunft kommt. Und das wird ihm nur gelingen, wenn er wie der starke Engel das offene Büchlein in die Höhe hält. Nicht umsonst hat der Herr Jesus in Johannes 15, 5 bis 6 so gesagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorben, und soll gesammelt man und wirft ins Feuer, und sie brennen. Dagegen soll der Ungläubige auf das offene Büchlein schauen, denn dazu ist es gedacht. Niemand soll vom Reich Gottes ausgeschlossen werden. Und hier wird diese Einladung ausgesprochen. Doch wird auch hier die autoritative Wahrheit preisgegeben, dass nur das Evangelium zu Gott führt. Der Engel hält nicht andere Bücher aus anderen nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften hoch. Nein, es ist eine einzigartige, scharfe Demarkationslinie gezogen zwischen der frohen Botschaft und den nicht existierenden Rettern dieser Welt. Und das sehen wir auch, dass der Engel seinen rechten Fuß auf das Meer und seinen linken Fuß auf die Erde setzt, wodurch die ganze Souveränität über die Schöpfung des Herrn zum Ausdruck kommt. Da bringt es auch nichts, wenn das eine Tier aus dem Meer und das andere Tier aus dem Meer kommt, so wie es in Offenbarung Kapitel 13 behandelt wird. Es ist der Herr, der seinen göttlichen Anspruch behält und so seine Worte als unübertrefflich betont. Nun behandeln die Verse 3 bis 4 nach der Einführung des offenen Büchleins die Handlung zwischen dem Engel, der sieben Donner und des Johannes. Und dieser starke Engel hat mit einer lauten Stimme wie ein Löwe gebrüllt. Das Mittel ist ein dominanter Akt und gleicht einem Tier, das seinen Standpunkt untermauert. Es ist die Gegenwart Christi, die Stimme des Mutes und der Kraft und ist ein unbestrittener Verweis auf den Löwen aus dem Stamm Juda. Das Resultat ist, dass die sieben Donner mit ihren eigenen Stimmen eine Reaktion gezeigt haben. Die sieben Donner werden deshalb so genannt, da sie uns als eine weitere Reihe von siebenen vor Augen geführt werden. Und sie stehen in Einklang mit den sieben Siegeln und den sieben Posaunen. Und obwohl ihre Äußerungen nicht offenbart werden, die Johannes hätte aufschreiben können, aber es ihm verboten wurden, ist eine sicher. Die Tatsache, dass die Stimme des Engels von den sieben Donnern begleitet wurden, verstärkt noch einmal die ewige Autorität und Macht Gottes, die sich in den Engeln zeigt, nämlich das kleine Büchlein offen zu halten. Es ist besonders wichtig in dieser Prophezeiung. Vielleicht fragen sich manche von euch, warum dann dieser Text in der Heiligen Schrift eingefügt wurde, wenn es uns nicht gestattet ist zu sehen, was die sieben Donner geredet haben. Und eine Wahrheit ist, das, was verborgen bleibt, genauso bedeutungsvoll ist, wie das, was offenbart wird. Dies führt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Das offene Büchlein offenbart Gottes ausreichende Wahrheit. Schauen wir. Johannes soll die Worte der sieben Donner versiegeln, die er nicht aufschreiben darf. Doch was bedeutet das konkret? Was den historischen Bezug angeht, so sei gesagt, dass in der griechisch-römischen Welt ein Siegel Dokumente beglaubigt hat. So hat man das Eigentum geschützt und Besitzverhältnisse gekennzeichnet. Wachs- oder Tonabdrücke haben das Zeichen einer Autorität getragen. Das Siegel zu manipulieren bedeutet, diese Autorität in Frage zu stellen. Die Heilige Schrift übernimmt diese Bildsprache, um von Gottes unwiderruflichen Handlungen der Beglaubigung des Besitzes und des Schutzes zu sprechen. Und wie gesagt, nur Johannes hat davon Kenntnis, was gesagt worden ist und darf es nicht an die Öffentlichkeit tragen, da es nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Er soll diese Dinge nicht aufschreiben. Der Fokus liegt nämlich auf das offene Büchlein und nicht auf geheimnisvolle Geschichten, die keine Relevanz in unserem Leben haben. Daraus lernen wir auch, dass mehr geschieht, als geoffenbart ist. Was nicht geoffenbart ist, müssen wir nicht wissen. Denn was Gott uns vorenthält, brauchen wir nicht. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Denn Gottes Wort verfügt über alles Wesentliche, was der Mensch zu wissen braucht, und geht nicht über diese Grenzen hinaus. Man kann also nur Gott in diesem Maße erfahren, wie er sich vorstellt. In diesem Sinne hat es überhaupt keinen Sinn, hinter dem Horizont zu blicken, der garantiert verdeckt bleibt. Jesaja 55, die Verse 8 bis 9, bestärken es auf diese Art und Weise. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das ist der feine, aber gewaltige Unterschied zu den Zeitgenossen in unserer Zeit. Viele Menschen in unserer Gegenwart erheben den Anspruch, sich in Angelegenheiten einzumischen, die sie überhaupt nichts angehen. Das kann sowohl wissen als auch unwissen sein. Dadurch kann man aber in Sphären eintreten, die dramatische Konsequenzen nach sich ziehen. Ein Beispiel unter anderem ist der Wahrsagergeist, der die Konsultation, also die Befragung eines Mediums, soll ein bestimmtes und übernatürliches Wissen aus der okkulten Welt vermitteln. Und das ist daran geschuldet, dass man nicht das offene Büchlein in Betracht zieht. Denn würde man es aufschlagen, so müsste man nicht zu Personen gehen, die einen verkehrten Weg eingeschlagen haben und wo man zugleich auf ihren Pfad aufspringt. Und diese Welt benötigt nur das Evangelium und nichts anderes, sodass es diesen Aspekt verstärkt unterstreicht. Keine intellektuellen oder neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse werden uns den Weg zu Gott ebnen können. Es ist das gleiche Schema und beruht einzig und allein auf Gottes Kraft. Die Bibel ist vollständig in ihren Aussagen, sodass Gläubige auch in dieser Zeit sich daran halten sollen. Ja, besonders in diesem endgültigen Zeitrahmen. Sie sind beständig in der Lehre geblieben. So waren es die Christen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und diese radikal geistliche Mentalität dürfen wir nachahmen, damit auch wir nicht abweichen. Des Weiteren drücken die Verse 5 bis 7 nach den ersten vier Versen das Geheimnis Gottes in Bezug auf die Vollendung seines Plans aus. Wir blicken in Vers 5, denn da sieht Johannes den starken Engel, der seine Hand zum Himmel erhoben hat, was in der folgenden Aussage ein Zeichen in Richtung Gottes Thron ist. Diese Geste ist aus dem Alten Testament entlehnt, wie 5. Mose Kapitel 32, Vers 40. Er schwört bei dem, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, was Gottes unaufhörliche und ewige Existenz zur Schau stellt, von dem das offene Büchlein kommt. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich in der Inkarnation zu erkennen gegeben hat. Er hat den Himmel geschaffen und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Hier sehen wir neben der unendlichen Präsenz Gottes die spezifische Kreation des gesamten Universums, und auf den schwört der Engel. Das Schwören beschreibt die feierliche Anrufung der Herrlichkeit Gottes, um die Wahrhaftigkeit zu garantieren. Und der Inhalt ist, dass es keine Zeit mehr sein wird, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Der Engel sieht das Ende nicht mehr in der ungewissen Zukunft, sondern mit dem Auge Gottes als vollendete Tatsache. Die Gewissheit wird mit einem Eid garantiert. Und der Schwur bedeutet nicht, dass die Zeit enden wird und die Ewigkeit beginnen soll, sondern dass es keine Verzögerung mehr gibt. Die leidenden Heiligen hatten gerufen, wie lange noch? Und ihnen wurde gesagt, sie sollen noch eine kleine Zeit warten. Nun wird das Ende dieser Wartezeit verkündet. Wenn die siebte Posaune ertönt, wird das Geheimnis Gottes vollendet sein. Das Geheimnis Gottes bedeutet hier nicht etwas, das nicht verstanden oder erklärt werden kann, sondern bezieht sich auf die Gesamtheit des Plan Gottes und seinem Ratschluss in Bezug auf diese Erde und der Einführung des neuen Himmels und der neuen Erde. Das war auch von Anfang an Gottes Plan. Das ist das Ziel, auf das die gesamte Ewigkeit, die gesamte Menschheitsgeschichte hingearbeitet hat. Der ewige Plan Gottes, die Erlösungsgeschichte, ein Volk durch seinen Sohn, für seinen Sohn und zu seiner Ehre zu erlösen, nähert sich seinem Ende. Alle, die sich der Herrschaft Gottes widersetzen, werden gerichtet und vernichtet werden. Alle, denen Gott seine ewige Liebe geschenkt hat, werden für immer gerettet und in das glorreiche Reich seines Sohnes Jesus Christus eingehen. Und darauf wird in 1. Korinther Kapitel 15 die Verse 51 bis 52 Bezug genommen und da steht es so geschrieben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. In beiden Passagen ist also derselbe Gedanke vorzufinden, das zum Abschluss gebracht wird. Man beachte, dies ist dasselbe Geheimnis, das Gott seinen Dienern, den Propheten des Alten Testaments, verkündet hat. Ja, diese Wahrheiten waren bereits vorhanden, wie in Hesekiel, Daniel oder Jesaja. Und es kommt hier zum Vorschein und soll die Gemeinde daran erinnern, dass Gott sein Versprechen inmitten des Chaos mit überragender Herrlichkeit einhält. Und die Verse 8 bis 11 erläutern uns nun die Konversation zwischen der Stimme aus dem Himmel, dem Engel und des Johannes. Des Weiteren vernimmt Johannes in Vers 8 dieselbe Stimme, die bereits aus dem Himmel zu Ohren gekommen war. Die Stimme, die ihm nicht erlaubt hat, das Reden der sieben Donner aufzuschreiben. Jetzt wird Johannes aufgefordert, zum starken Engel hinzugehen und das offene Büchlein zu nehmen. Doch das Nehmen ist nicht die einzige Aufgabe, die er zu bewältigen hat, sondern in Vers 9 wird uns noch gesagt, dass daraufhin der Engel dem Johannes den Befehl erteilt, das offene Büchlein zu essen. Das klingt bizarr, aber es wird noch bizarrer, denn der Engel erklärt ihm sogar, wie es ihm schmecken wird und was es in seinem Bauch verursachen wird. Bitterkeit wird das Ergebnis in seinem Abdomen sein. Demgegenüber wird die Empfindung im Mund so süß wie Honig wahrgenommen. Was ist hier eigentlich los? Wie kommt man auf die Idee, einem Menschen so eine Aufgabe zu geben? Ich meine, keiner würde von uns ein Problem sehen, wenn er gebeten wird, das Fleisch oder das Gemüse vom Teller zu essen. Und dazu kann er auch eine Einschätzung bringen, wie das Geschmackserlebnis sein wird. Dagegen ist der Aufruf, ein Buch zu essen und wo man es noch wagt, die Situation zu erklären, eine sehr konträre Richtung. Zumindest, was den natürlichen Ablauf in unserem Leben angeht. Aber hier haben wir es mit einer prophetischen Vision zu tun und nicht den gewöhnlichen Alltag, den wir ständig erleben. Dieser Abschnitt ist eine spezielle Anspielung auf Hesekiel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3, wo Gott ihm jenes erwähnt hat. Und er sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du hier vorfindest. Iss diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir jene Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Wir kommen nun zu unserem dritten und letzten Anwendungspunkt für heute. Und zwar, das offene Büchlein soll aufgegessen werden. Das Ende der Schriftrolle oder der Worte der Schriftrolle steht für die vollständige Aneignung des Buchinhalts. Mit anderen Worten ist es das Verinnerlichen seiner Bedeutung, bis die Grundsätze und Wahrheiten vollkommen vertraut und gelebt sind. In Hesekiel Kapitel 3, Vers 10 sagt auch Gott zu Hesekiel, dass er alle Worte des Herrn, die er zu ihm redet, in sein Herz aufnehmen und mit den Ohren hören soll. Es geht hier um das umfassende Verständnis und der vollkommenen Bewahrung von Körper, Geist und Seele. Überlegen wir für einen kurzen Moment darüber nach, was wir alles während des Tages zu uns aufnehmen. Bei manchen ist es die regelmäßige Speise, wie Frühstück, Mittag und das Abendessen. Manche essen dauerhaft Schokolade in Maßen oder haben ihre Eiweißshakes nach einem harten Muskeltraining. Andere wieder ernähren sich konsequent von Netflix oder den alternativen Medien. Und Medienkonsum sollte generell im Willen Gottes sein. Doch wie viel Zeit investieren wir wirklich in Gottes Wort? Denn so wie es in unserer Natur liegt, beständig Nahrung aufzunehmen, so sollte Gottes Wort keine nebensächliche Sache sein. Es sollte ein kontinuierlicher Prozess der Hingabe bestehen, wo es zu einem Automatismus wird. Dabei bedarf es auch nicht einem oberflächlichen Gesetzeskodex entsprechen, sondern ein ständiger Instinkt. Eine Natur, die über das Physische hinausgeht. Doch das wird uns nur gelingen, wenn wir uns auch dementsprechend mit den Worten Christi befassen und es nicht als zweite Priorität behandeln. Johannes wird hier aufgefordert, das Buch zu essen. Er soll hingehen. Und so wie er hingehen soll, so wird jeder von uns aufgerufen, Gottes Wort zu speisen. Es ist hier eine aktive Entscheidung und wird nicht passiv vom Engel herbeigeführt. Dass Johannes die Süße des Honigs schmeckt, bezieht sich auf das aufgenommene Wort des Herrn. Das aufgenommene Wort des Herrn ist köstlich und von unübertrefflichem Nutzen, die den Menschen in den Genuss Gottes bringt. Es ist also die Identifizierung mit Gottes Wort, was das lebensspendende Wasser ist. Im Psalm 119, Vers 113 wird es prägnant auf den Punkt gebracht. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig in meinem Mund. Doch warum resultiert dann für Johannes die Süße in Bitterkeit? Wie kann es sein, dass Gottes Wort einen bitteren Nachgeschmack erfährt? Zudem erfährt Johannes in Vers 9 zuerst von der Bitterkeit und nicht vom süßen Geschmack. Und hier kann ich euch drei Möglichkeiten anbieten. Was den Inhalt dieser Buchrolle betrifft bei Hesekiel, so wird es in Hesekiel 2, Vers 9 bis 10 so zusammengefasst. Da schaute ich und siehe, eine Hand war zu mir ausgestreckt und siehe, sie hielt eine Buchrolle. Und er bereitete sie vor mir aus, sie war aber auf der Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben. Und es waren Klagen, Seufzer und Weherrufe darauf geschrieben. Diese Buchrolle beinhaltet also Gerichtsurteile. Man beachte, dass im Kontext von Hesekiel der Prophet gewarnt wurde, auf ein rebellisches Volk zu stoßen, wo nur ein kleiner Teil gerettet wird, aber nicht der Rest. Daher war seine Botschaft in erster Linie eine des Gerichts. Dies wird durch die Beschreibung der Schriftrolle ausdrücklich unterstrichen, was wir gerade gelesen haben. In 4. Mose, Kapitel 5, die Verse 23 bis 24, sehen wir auch den Beweis, dass die Bitterkeit mit dem offenen Büchlein in der Offenbarung übereinstimmt, da es in einer ähnlichen Form der Erfassung auftaucht, aber in einem anderen Kontext. Dort wird es so erklärt. Dann sollen der Priester die Flüche auf eine Rolle schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen. Und er soll der Frau von dem bitteren, fluchbringenden Wasser zu trinken geben. Die Frau, die beim Ehebruch erwischt worden war. Das ist der Kontext. Damit das fluchbringende Wasser in sie eindringt und ihr zur Bitterkeit wird. Sehen wir das? Die Rolle, welche die Flüche besitzt, soll durch die Aufnahme Bitterkeit erzeugen und spricht vom Gericht. Und nochmals, bei Hesekiel enthält es Klagen, Seufzer und Weherufe, also auch Gericht. Und denselben Zusammenhang mit Johannes hat. Bei Johannes kann es also denselben Hintergrund haben. Möglichkeit 2 wäre, dass die Folge des Verschlingens des Buches, also der Annahme seiner Lehren, Verfolgung und Schwierigkeiten wäre, treffend dargestellt durch die Bitterkeit. Das werden wir dann interessanterweise beim nächsten Mal im 11. Kapitel sehen. Warum haben wir hier eine zweite Möglichkeit eingeführt? Da im Buch Mose und bei Hesekiel der Inhalt der Rolle exakt erläutert wird. Aber bei uns sehen wir es nicht im Detail. Und Möglichkeit 3 wäre, dass es eine Kombination aus beiden Elementen ist, also sowohl die Verkündigung des Gerichts als auch die Konsequenz, welche die Verfolgung der Gläubigen inkludiert. Alle drei Deutungen würden die eigentliche Bedeutung des Symbols erfüllen. Denn unter der Annahme, dass eine dieser Deutungen tatsächlich eintritt, würde sie treffend durch das Essen eines Buches symbolisiert, das zwar süß schmeckt, aber den Magen bitter macht. Fazit: Johannes ist somit das Äquivalent, er entspricht also der Gleichwertigkeit der Botschaft, die Hesekiel überbracht hat, und agiert im Auftrag des Herrn, wo er wieder weissagen muss. Doch muss der Bogen weiter gespannt werden, um diese Passage exakt zu verstehen. Johannes ist nämlich hier Teil der Vision und das nicht nur seiner Person nach, sondern als Verkörperung des Neuen Testaments. Das heißt, dass nicht nur Johannes, sondern alle anderen, also die gesamte Gemeinde Gottes, während der gesamten Heilszeit beauftragt werden, zu weissagen und so Gottes Wahrheit in seinem gesamten Umfang verkünden. Im nächsten Kapitel 11 wird es dann noch deutlicher. Und das heißt auch, dass jeder Einzelne von uns mit diesem Auftrag involviert ist und sich nicht zurücklehnen kann. Denn diese Welt, die Völker, die Nationen und Sprachen und Könige sind auf die Botschafter Christi angewiesen, die in allen Zeitaltern auf die Zeugen Christi angewiesen sind. Geschwister, wir durften heute drei Wahrheiten kennenlernen, die inmitten der satanischen Welt gelten. Erstens, das offene Büchlein hebt Gottes Wort hervor und es ist das essentielle Wasser, das die Herzen erleuchtet. Und in unseren drastischen Zeiten soll darauf hingewiesen werden, dass nur in der Fleischwerdung Christi und seinem geoffenbarten Wort durch den Heiligen Geist der Zugang zum Vater ermöglicht wird. Zweitens, das offene Büchlein offenbart Gottes ausreichende Wahrheit. In einer Zeit, wo Evolutionen und Revolutionen viele Höhepunkte erreicht haben, wie momentan die fortschreitende künstliche Intelligenz oder auch die sich in den verschiedenen Fortschritten zeigen, wird es nicht den ewigen und göttlichen Standard verändern können, dass Gottes Wort alle Mauern in einer einzigen Art und Weise durchbricht. Und drittens, das offene Büchlein soll verinnerlicht werden. Ja, als Kinder Gottes haben wir kein Leben auf Wolke 7, denn Bedrängnisse gehören zum Alltag und sie werden uns auf den steinigen Wegen dieser Zeit ganz individuell begegnen. Doch das Süße in unserem Mund weiß es zu schätzen, auch wenn es in der Verfolgung ausartet. Wir sind nun durch und das nächste Mal sehen wir den zweiten Teil der anderen Vision an, bevor die letzte Posaune ertönt. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Amen.